Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Nachmittag trotz des Jahresendwirbels für den Digitalk, den wir in der nächsten Stunde gerne mit Ihnen durchführen wollen. Sie haben es gesehen, die Kanzlei in der Cloud, Punkt, sicher und effizient, Punkt. So haben wir es genannt. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, ob wir da irgendwo noch ein Fragezeichen brauchen. Wir meinen nein, aber das besprechen wir dann mit Ihnen. Sie haben das Programm gesehen. Wir haben drei Impulsvorträge, mit denen wir starten wollen. Unsere Referenten heute, Florian Reh, der gleich auch den ersten Aufschlag übernehmen wird. Florian ist Anwalt, kennt also auch war auch praktizierender Anwalt, kennt die Seite, ist jetzt als Produktmanager bei SDP sozusagen als Seitenwechsler für die Themen, für die SDP steht, verantwortlich. Der nächste Referent, der dann zu uns sprechen wird, ist Tom Bregelmann. Tom Bregelmann ist Partner bei Schalast in Berlin. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich. Und Herr Bregelmann hat diese besondere Verbindung von zwei Talenten, Restrukturierungs- und Insolvenzthemen und dann Digitalisierung. Also irgendwie passt das ja zusammen, das erlebt man bei Ihnen. Ich freue mich auf alle Ihre War Stories, Herr Bregelmann, die gleich von Ihnen kommen. Und wenn Sie sehen wollen, wo der Philipp Reusch Urlaub macht, in welcher lauschigen Umgebung, dann schauen Sie sich seinen Hintergrund an. Philipp, toll, dass du dabei bist in deinem Urlaub. Es soll auch alles nicht länger dauern als eine Stunde, vor allem höre ich gleich auf zu reden. Philipp Reusch, viele von Ihnen, meine Damen und Herren, werden das wissen, ist Gründer von Reusch Law in Berlin, eine Boutique, die für Produkthaftungsthemen und für Digitalisierungsthemen steht. Der Philipp ist klein von der Kopfanzahl, aber er spielt bei allem, was er macht, mit den Großen. Philipp, und du willst heute so ein bisschen nach vorne gucken, am Ende als dritter Referent, da freuen wir uns drauf. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen kennen das Format. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, kurz erwähnt, nach den drei Vorträgen würden wir Sie gerne auf die Bühne bitten und gerne auch zu dem Thema, das uns jetzt hier die Stunde lang beschäftigt, Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen hören. Da freuen wir uns schon. Das war's von mir. Ich übergebe jetzt gerne an Sina Kunze. Bitte.
Vielen Dank dir, Thomas. Ja, auch von meiner Seite aus möchte ich Sie im Namen von den SDP herzlich zu unserem letzten diesjährigen Digitalk, die Kanzlei in der Cloud, sicher und effizient, herzlich begrüßen. Genau, wie der Thomas schon gesagt hat, mein Name ist Sina Kunze. Ich vertrete heute meine Kollegin, die Melina Kumaritza. Ich glaube, die einen oder anderen, die schon das Format kennen, haben meine Kollegin auch schon hier gesehen, die das Ganze durchgeführt hat. Immer, die ist leider krankheitsbedingt abwesend. Ich hoffe, ich bin eine gute Vertretung heute. Genau, und in diesem Sinne auch noch ganz besonders möchte ich unseren heutigen Referenten, Florian, dir natürlich, Herrn Bregelmann, Herrn Reusch und natürlich auch dir, Thomas, nochmal für die Moderation danken. Und nun wünsche ich allen viel Spaß bei den Impulsvorträgen und freue mich natürlich insbesondere auf den regen Austausch im Nachgang. Genau, somit übergebe ich an dich, Flo.
Ja, vielen Dank, Sina. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Thomas. Klasse, dass es noch geklappt hat während der Jahresendrallye. Und ja, klasse, wer hier heute teilnimmt. Wenn ich auf die Liste gucke, das ist echt eine tolle Mischung aus Partnern, aus Office-Managern, Männerinnen und Key-Usern. Ich möchte auch nur kurz einführen und Zeit lassen für unsere beiden Hauptspeaker heute. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Florian Reh, lebe in meiner Familie in Ludwigshafen am Rhein und nach dem Jurastudium in Hamburg bin ich dann nach Heidelberg gegangen, habe selbst dort als Rechtsanwalt gearbeitet, war dort sehr analog unterwegs. Wenn Sie wissen, was ich meine, mit den verschiedensten Systemen, was hatten wir da alles? Renostar und auch gar keine Systeme, nur ein Dateisystem mit Word. Und bin dann als Berater zu SCP gekommen und habe mich mit Compliance-Themen beschäftigt, mit der klassischen Abrechnung, RVG etc. Und bin jetzt eben als Produktmanager für den Bereich Lex Solution zuständig, insbesondere das KMS und eben auch die kommenden Cloud-Produkte für das, was wir jetzt schon haben und für das, was wir jetzt angefangen haben, auf die Schienen zu stellen und eben die Kunden auf die Digitalisierung vorzubereiten. Das ist so eine der wesentlichen Aufgaben von mir und auch von dem Herrn Naujoks, der hier auch mit im Call ist, der also die Dokumentenseite vor allen Dingen auch betreut. Dabei ist die Cloud immer so ein Schlagwort, das wissen wir ja alle, ne? Alle sagen die Cloud, aber was bedeutet das eigentlich? Also es gibt die verschiedensten Ausprägungen, was die Cloud denn bedeutet. Und wenn ich meine, ich habe es verstanden, dann kommt der Herr Naujoks um die Ecke und sagt, das ist doch nicht Cloud, Cloud ist doch dies und das, das, was du meinst, ist wieder was anderes. Der Heinzmann ist auch dabei, der nickt auch schon. Ich glaube, dass wir über das Schlagwort Digitalisierung etwas zielführender zum System kommen können. Ich glaube, dass der Schwerpunkt der Digitalisierung erstmal in den Dokumenten liegt. Es hat ja damals angefangen, dass man sich seine Dokumente einscannt, um sie zu verschlagworten, um besser wiederzufinden, dass man nicht immer diese, ich habe damals viel Mietrecht gemacht, diese Riesenaktenstapel mitnehmen muss. Das ist so ein bisschen der Aufschlag. Naja, und jetzt stehen wir halt als Produktmanager eben vor dem Scheideweg. Wie können wir jetzt eben die richtigen Produkte bauen? Wie können wir jetzt die, unsere Kunden und Neukunden potenzieller Art eben erfolgreicher machen mit dem, was sie täglich tun? Und die Vorteile der Cloud oder der Digitalisierung sind natürlich in erster Linie die Funktionalitäten. Also wenn man anfängt, über Produkte nachzudenken und über Anforderungen und Features, ich denke zum Beispiel diese ganzen digitalen Workflows, die möglich sind im Bereich Compliance, im Bereich Mandatsannahme. Dann, was ich ein spannendes Thema finde zum Beispiel, ist das ganze Thema Co-Authoring, also mehrere Mauszeiger auf einem Dokument arbeiten mit allem, was dazugehört. Und da haben wir jetzt auch von unseren Kunden, dass das massiv genutzt wird, also zwischen den Kollegen, aber auch mit der Mandantschaft direkt. Das ist ein hochspannendes Thema. Dann die Mobilität, dass man also sagt, man will nicht immer sein Notebook irgendwo aufklappen, sich per VPN verbinden und dann eben skaliert irgendwo in seinem Client arbeiten, sondern auf Handys, auf Tablets, wie man es gewohnt ist, eben überall und jederzeit seine Kanzlei aus der Tasche zu holen. Skalierbarkeit ist ein großes Thema. Die individuelle Anpassbarkeit von Lösungen und Produkten und wie es bei den Apps ist, was brauche ich denn? Ich brauche diesen Bestandteil und den Bestandteil. Ich bin doch im Restrukturierungsbereich unterwegs, dann brauche ich doch dies und das. Und es ist nicht alles so hart verdrahtet ist. Die Update-Fähigkeit, die fortlaufende Lieferung, Continuous Delivery, Manuel, korrigiere mich, ich glaube, so nennt ihr das, dass man auch immer dann, wie man es auch von anderen Apps gewohnt ist, immer schnell reagieren kann, wenn man mal einen Fehler hat oder jetzt mit diesem JSOC, oder das heißt, das hat uns jetzt nicht bei der STP beeinflusst, aber es hätte ja sein können, dass man aber auch schnell eine Lösung nachliefert, auch ein Vorteil. Ganz großes Thema bei uns damals auch in der Kanzlei, aber als wir angefangen haben, hatten wir wirklich den Server, das Stück Blech irgendwo, ich glaube, in der Küche laufen, mit einem Backup irgendwo. So haben wir angefangen damals. Und wenn man eine neue Software sich aufschafft, wo man mehr Funktionalität will, dann hat man auch das Hardware-Thema. Und das ist nicht nur das Geld, was man ausgibt, das ist ja noch meistens okay, sondern man muss sich eben auch darum kümmern. Mit einem Systemhaus, mit einem Ansprechpartner, der wieder nicht da ist. Und da kann man natürlich bei den Cloud-Produkten ja ganz anders rangehen, wenn man Software as a Service nutzt und der Anbieter eben da auch unterstützt. Das sind alles so einige Vorteile, die mir ad hoc einfallen. Und auf der anderen Seite eben die Bedenken. Ne? Wir haben ja auch hier beim Digitalk gesagt, die Sicherheit ist so ein großes Thema, die Sicherheit der Daten. Ich weiß damals noch, es ging Ihnen bestimmt genauso als Referendar und auch später als junger Anwalt, man kann noch so schlecht sein, aber man darf keine Fristen versäumen und man muss verdammt nochmal aufpassen, dass die Akten nicht irgendwo verloren gehen, dass man seine Verschwiegenheitsverpflichtungen einhält. Als Referendar ging das dann so weit, dass man nicht seine Akten auf dem Rücksitz liegen lassen durfte, wenn man bei der Tankstelle bezahlt, so ungefähr. So wurde das bei uns gehandhabt. Also es ist einfach tief drin, das Verständnis der Verschwiegenheit. Und auf der anderen Seite liegen dann irgendwo die Daten in der Cloud. Aber das ist viel auch, haben wir festgestellt, so ein bisschen Bauchsache, die man auch wirklich entschärfen kann. Also was sind das für sichere Hoster? Wo liegen die Daten? Was haben wir vielleicht auch für Gutachten, die dem entgegenstehen? Da muss man einfach den Mut haben, sich da auch mal so aufzustellen und das sich mal anzuhören, wie weit wir da sind. Auch das Thema Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit unter dem Motto, meine Daten sind jetzt irgendwo in der Cloud. Was ist denn das, wenn irgendjemand die alle löscht? Ich wette, bei 80% oder 90% der Kunden ist das maximal sicherer als bei den Backup-on-Premise-Lösungen, die sie jetzt in ihrem Hause haben, wo die Backup-Festplatte direkt neben dem Server liegt, so ungefähr. Und wenn das Haus abbrennt, ist alles abgebrannt. Also es gibt Bedenken, die dem entgegenwirken. Da werden meine lieben Speaker-Kollegen bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Das wird ja alles bedacht und spielt überall eine Rolle. Aber aus unserer Sicht jetzt produktseitig, auch mit den Kunden, mit dem Markt, den wir uns angucken, die wir reden, drückt eben die Vorteile drücken sehr stark in den Markt. Und wir denken, dass eine Strategie eben sein könnte, dass man erstmal wie bei so einem Hybridauto vielleicht nicht komplett nur elektrisch fährt, sondern dass man sagt, man bietet den Kunden auch die Möglichkeit, da stufenweise reinzuwachsen. Also ein Beispiel ist, stellen Sie sich vor, Sie können auf Ihrem Handy Ihre Dokumente aus Ihrem On-Premise-System hochholen. Die liegen ganz sicher irgendwo bei Ihnen, Server sicher bei Ihrem Rechenzentrum oder bei Ihnen noch in der Küche, keine Ahnung. Und Sie können es sich aber hochholen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, können arbeiten, annotieren, das wieder zurückverweisen. Das ist zum Beispiel, was wir von Kunden gehört haben, dass sie sich eben so eine schrittweise Hinbewegung in die Cloud wünschen. Und vielleicht ist das ja auch ein Ansatz, wo man weitergehen kann, dass man erstmal so digitale Touchpoints sich überlegt, dass man eben ein paar Workflows schon mal rauszieht, dass man vielleicht die Compliance-Prüfung schon mal rauszieht, weil ja doch sehr dynamisch sich ändert, Geldwäschegesetz und so weiter mit Transparenzregister. Ja, und dass man irgendwann nur noch elektrisch fährt. Also das wäre die Idee. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und ich freue mich jetzt, dass ich übergeben darf an den Herrn Bregelmann, der, wie soll ich sagen, direkt an der Front sitzt. Ich sitze ja nicht mehr direkt an der Front, ich sitze an der Softwarefront und Herr Bregelmann sitzt an der fachlichen Front. Herr Bregelmann.
Ja, vielen Dank, Herr Reh, dass Sie übergeben haben. Ich greife mal gerade Ihren Schluss aus. Sie sagten, irgendwann soll alles elektrisch gehen. Das wird schon lustig mit der elektrischen Vollmachtsurkunde, ne, mit der elektronischen. Sie müssen ja manchmal eine Vollmacht vorlegen. Ne? Ich habe, also theoretisch habe ich das auch ein paar Mal diskutiert. Ich könnte zum Beispiel, wenn ein Mandant eine qualifizierte elektronische Signatur hat, könnte er mir tatsächlich eine Vollmacht ausstellen und die mit QES unterzeichnen. Dann ist das also eine richtig schöne Vollmachtsurkunde, die könnte ich auch anderen schicken. Aber wie gibt man mir die, wie gebe ich die eigentlich zurück? Also, wisst ihr, normalerweise das Schöne an der Papiervollmacht ist ja, wenn ich sie zurückgebe, dann weiß auch derjenige, der sie ausgestellt hat, dass sich damit keiner mehr irgendwie legitimieren kann. Das ist natürlich bei einer digital unterschriebenen, mit QES unterschriebenen Vollmacht schwierig, denn die kann ich nicht zurückgeben, die habe ich dann immer noch. Dann müsste ich, das sind dann so interessante Themen, die sich jetzt schon in der Praxis stellen. Also, ich bin hier gebeten worden, mal, wie Herr Wegerich sagte, Professor Wegerich, ein paar War-Stories zu erzählen, weil ich eigentlich ein bisschen schon Erfahrung habe mit der Kanzlei in der Cloud. Das hat auch biografische Gründe. Ich habe mal in den USA gelebt, fast 5 Jahre und über 3,5 Jahre da als Anwalt gearbeitet. Das ist jetzt echt schon sehr lange her. 2012 bin ich zurückgekommen. Und die sind, was den elektronischen Rechtsverkehr angeht, immer noch in der Zukunft. Also was die da gemacht haben vor 10 Jahren, das haben wir hier vermutlich auch in 10 Jahren noch nicht. Aber da habe ich schon gewisse Sachen gesehen, die ganz interessant waren und die wir vielleicht auch irgendwann haben. Und dann kann ich vielleicht auf ein paar Probleme dessen noch hingehen. Also schon 2008, 2009 habe ich in den USA Schriftsätze bei Gericht eingereicht, beim Bankruptcy Court zum Beispiel. Die hat man also nur elektronisch unterschrieben, also ohne Unterschrift, genau wie jetzt, also auch jetzt beim BEA, ne, dass man einfach schreibt, Bregelmann unterschrieben. Die hat man als PDF hochgeladen. Und die Gegenseite hat dann eine E-Mail bekommen, Schriftsatz hochgeladen in die elektronische Gerichtsakte und das war dann die Zustellung an alle anderen. Auch in den USA hat man natürlich das Thema zu Anfang beim Prozess. Wenn die andere Seite noch nicht gerichtlich vertreten ist, muss man sicherlich per Post zustellen. Man muss ja den auch erstmal finden. Die haben nicht immer diesen Zugang, aber danach, das ist jetzt wirklich schon da, schon seit 20 Jahren Standard, elektronische Gerichtsakte, in die alle direkt reinschreiben und in die auch alle direkt reingucken können. Das heißt, man spart sich schon mal vermutlich jedem Prozess irgendwie, weiß ich nicht, 4 Monate lang Zustellzeit für ausgedruckte Schriftsätze, die dann durch die Weltgeschichte gehen. Das war damals schon ganz gut möglich. Das ist, da komme ich her und als ich dann nach Deutschland zurückkam, war ich erstaunt, wie wenig digital hier alles ist. Herr Wegerich erwähnte auch das Insolvenzrecht. In den USA ist zum Beispiel eine Insolvenztabelle, wo die Gläubiger ihre Forderungen anmelden, die ist öffentlich. Das heißt, ich kann als Gläubiger sehen, wer noch so ein Gläubiger ist und dann sehen die anderen auch, Herr Bregelmann hatte auch 1 Million angemeldet in Lehman. Vielleicht verkauft er uns ja die Forderung für einen 99-prozentigen Abschlag und geht seiner Wege und ist happy und wir haben Zeit zu warten. Das geht in Deutschland alles nicht, das ist alles geheim. Teilweise ist in den USA einfach vieles öffentlich geworden, weil es eben digital überhaupt erhältlich war. Das wird auch hier in Deutschland sicherlich irgendwann zu erwarten sein, wenn Sachen erstmal digital ansteuerbar sind. Es kommt ja das Online-Zugangsgesetz, gibt es auch das Bürgerpostfach, das wieder das besondere Anwaltspostfach ist. Die elektronische Gerichtsakte, Transparenzregister, wie sie alle heißen, werden sicherlich mehr Sachen auch, ob nun erlaubt oder unerlaubt, leichter verteilt werden können. Das heißt, wir müssen als Anwälte und Anwältinnen auf mehr aufpassen, weil unsere Schriftsätze vielleicht viel stärker verbreitet werden, als das früher der Fall war. Also in den USA sind zum Beispiel Anwälte, müssen höllisch aufpassen, was sie eigentlich in ihren Schriftsätzen schreiben. Die sind alle öffentlich. Ja? Wohingegen ja bekannt ist, dass in deutschen Schriftsätzen, also auch manchmal, gerade so im Äußerungsrecht, ganz schön vom Leder gezogen wird, weil man weiß, das ist halt auf Papier, das sieht nur der Richter, die andere Seite, die andere, und wenn es veröffentlicht wird, weiß man schon, wer es war. Das ist also ein Thema, wenn alles digital ist. Aber jetzt vielleicht mal, wo komme ich her? Und ich bin es also eigentlich schon jetzt seit, bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich schon bei Linklaters als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und da hatten wir eigentlich auch schon eine elektronische Akte, das war 2004. Und für mich war eigentlich immer interessant, alles, was reinkommt, wird gescannt, wird auch mit Texterkennung behandelt, man kann drin suchen und man kann es auch erreichen. So dachten wir alle. Als ich bei DLA gearbeitet habe, mehrere Jahre, haben wir auch immer gesagt, naja, wir haben eine tolle IT, alle Laptops waren nur per VPN mit London verbunden, das war wunderbar. Und dann gab es eine sehr harte Cyberattacke, eine sogenannte 2017. Der große Schiffereikonzern Maersk war betroffen, auch, ich glaube, Kraft auch, das war gegenüber steuerrechtliche Verwaltungssoftware aus der Ukraine, ein sehr großer Angriff. Und wir Associates bei DLA saßen also auch in unseren Büros, auf einmal flimmerten unsere Laptops. Der Virenscanner ging noch auf und sagte, hier ist irgendwie ein Problem und dann war der Bildschirm schwarz, zack. Und dann dachte man sich natürlich, naja gut, ist irgendwie abgestürzt, kann ja mal sein. Neu gestartet und dann kam nur noch ein Cursor. Bei einigen kam eine Lösegeldforderung, wir möchten gerne 200 Bitcoin haben oder was immer, oder 2000. Gut, und dann haben sich alle gesagt, offensichtlich, das ging dann also auch sehr schnell durch die Medien, DLA Piper ist auch getroffen. Dann haben wir uns natürlich gedacht, Mann, wir haben noch so eine tolle IT, wir sind 5000 Anwälte, noch 10.000 Mitarbeiter, 24/7. Manchmal hatte ich, wenn ich ein technisches Problem hatte, hatte ich Support aus Australien nachts um drei, das war wunderbar. Dann haben wir uns alle gedacht, naja, wir haben ja ein Backup. Vielleicht haben wir eine Stunde verloren oder so. Und dann kann doch bitte schön das Backup hochfahren. So. War aber so, dass die Kanzlei 4 bis 5 Wochen eigentlich im Blindflug unterwegs war. Denn das, man hat sich, erstens war es viel schwieriger als gedacht, das Backup wieder flott zu machen, weil also die Originaldaten waren tatsächlich wohl zerstört. Und man hatte total Angst, das Backup flügge zu machen, weil man nicht wusste, wie viele der Computer kompromittiert sind, sodass das Backup dann auch zerstört wird. Und jetzt kommt es, es gab keinerlei E-Mail-Adressen mehr. Das Einzige, was in der Kanzlei noch funktioniert hatte, waren die iPhones und WhatsApp. Die ganze Kanzlei wurde dann 4 bis 5 Wochen betrieben über WhatsApp-Chats. Und an die Mandanten haben wir, also es war total peinlich, von unseren Privat-E-Mail-Adressen geschrieben. Ich hoffe, keine Anwaltskammer hat da jemals drüber nachgedacht. Und erst nach 3 Wochen gingen Systeme hoch, dass also zum Beispiel die Partner erstmal eine Ersatz-E-Mail-Adresse hatten. Das war dann also nicht mehr dlapiper.com, sondern dlapiper.co.uk. Und das hat ewig gedauert. Das war auch sehr teuer. Worauf ich hinaus will, also das ist jetzt keine Geschichte, um Ihnen zu sagen, gehen Sie bitte nicht in die Cloud mit Ihrer Kanzlei. Selbst DLA Piper hat das nicht geschafft. Es gibt trotzdem viele Gründe, das zu tun. Nur es ist, man hat dann halt diese Verwundbarkeit unter Umständen, beziehungsweise, weil DLA Piper das auch schon so lange gemacht hatte, also seit der Großgründung 2005, waren deren Systeme in dem Sinne brauchbar, aber dagegen anscheinend nicht abgesichert. Vor allen Dingen war es nicht abgesichert, dass es einen Totalausfall gibt. Was halt eben interessant war, man ist halt dann verwundbar gewesen, verwundbarer als man dachte. So, spricht das jetzt gegen die Cloud? Ich meine nein, denn ich habe ein Gegenbeispiel, wo zwar nichts passiert ist, aber was ich live gesehen habe, in einer anderen Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, die hatten alles, wenn man so will, on-premise, in ihrem Hauptquartier hatten sie ihren Hauptserver, hatten auch ihre IT-Guys, ihre IT-Abteilung, es waren 3 Leute und ein Hund, wo man das Problem schon war, dass die am Wochenende halt eigentlich nicht zur Verfügung standen und nur der Senior-Partner und der Gründer der Kanzlei hatte letztendlich deren Handynummer. Und da lief halt auch alles drauf, und zwar jetzt nicht in irgendeiner Cloud-Lösung, sondern Sie kennen das, man hat seinen Laptop oder seinen Desktop-Computer und da waren halt lauter Ordnerverzeichnisse drauf und einige Ordner waren halt auf dem Server, da konnte man zugreifen. Da hätte ich dann also auch theoretisch oder auch persönlich mal einen Ordner löschen können, also je nachdem, was für Zugriffsberechtigungen man hatte. Und die hatten natürlich ein Backup. Das Backup stand in einer Kleinstadt bei Berlin neben dem Hauptserver, in einem Keller, der nicht gegen Hochwasser gesichert war. Jetzt weiß ich nicht, wer weiß in letzter Zeit auch, wie also auch Springfluten in Deutschland entstehen können. Da war halt eine alte, feste Holztür und das Ganze war dann so ungefähr 5 Stufen halb im Keller. Also wenn da mal was passiert wäre, wäre das Backup halt auch putsch gewesen. Also da, wo man sich dann auch fragt, wenn man schon Backup macht, müsste man das doch entweder zumindest in einer anderen Stadt abladen, da muss man da aber Leute beschäftigen, oder man sichert es in der Cloud ab. Ne? Das heißt natürlich immer, wenn ich Sachen in der Cloud ablege, gehören die Daten nicht mehr mir, sondern sie liegen auf dem Server von jemand anderes und ich habe vielleicht noch einen vertraglichen Anspruch, diese Daten zu bekommen. Mag sein. Dafür werden aber dann auch immer die Server und die Software abgedatet. Wenn Sie das nicht machen, müssen Sie immer eine eigene IT-Abteilung beschäftigen. Das ist ja vielleicht auch ganz gut für die eigene Unabhängigkeit. Nur haben Sie dann damit unter Umständen die Kosten, beziehungsweise kann es eben auch passieren, dass Sie nicht up-to-date sind, was die letzten, die neuesten Sachen angeht. Also Case in Point, ich habe das vorhin mit Henry auch noch besprochen, es gibt ja gerade diesen neuesten Scare, selbst das Bundesamt für das BSI, also Bundesamt für die Sicherheit der Informationssysteme, warnt vor dieser neuen Lücke in Java. Und nach meinem Verständnis ist es so, dass STP und Lexolution zum Beispiel darunter nicht angegriffen werden können, weil sie das nicht benutzen. Aber es kann natürlich immer sein, dass jemand anders das benutzt und sie insofern dann jemand anders dann ein Problem hat, dass sich jemand da reinpackt. Ansonsten so zur Gefährdung. Ich weiß von einer größeren Hannoveraner Kanzlei, wo also auch der Gründungspartner vor 3-4 Jahren auf irgendeine E-Mail mit irgendeinem Link klickte und dann war alles verschlüsselt. Und dann sollten sie auch 200 Bitcoin oder so zahlen, haben sie sich dann auch geweigert und hatten sie auch dann das Problem, dass echt alles weg war. Und das haben die haben sich dann geweigert, dieses Lösegeld zu zahlen und haben dann nochmal alles rekonstruiert. Das ist natürlich dann irgendwann ein Problem. Man kann sagen, na gut, wieso soll ich in die Cloud gehen? Wir kriegen doch noch alles auf Papier. Das ist ja aber nicht mehr so. Jetzt ab 1. Januar ist der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten verpflichtend. Wir wissen alle, das hat auch seine Mucken. Die Gerichte ducken manchmal immer nur so stoßweise aus, alle 2 Wochen oder so. Das heißt, wenn Sie kurz vor dem Termin einen Schriftsatz noch ans Gericht schicken, müssen Sie ihn rechtlich per BEA schicken, müssen ihn aber auch per Fax schicken, sonst hat der Richter ihn in der Verhandlung nicht vorliegen, weil ihm auch keiner das aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach ausgedruckt hat. Aber es ist zu erwarten, dass demnächst fast alles, gerade bei uns Anwälten über das BEA, per elektronischem Anwaltspostfach geht und wir eigentlich nur noch mit PDFs zu tun haben, PDFA, die mit Texterkennung behandelt worden sind, sodass Sie sich sowieso überlegen müssen, wo speichere ich das denn alles und wie kann ich verhindern, dass mir das verschlüsselt wird. Und da muss man sagen, das kann vermutlich jemand selber irgendwann gar nicht mehr leisten. Es ist fast unausweichlich, dass man irgendwann eine Cloud-Lösung benutzen muss. Bei aller Kritik daran, weil man weiß, gut, dann liegen die Daten woanders und nachher liegen sie noch in den USA oder sonst irgendwo. Fair enough, aber selber wird man dem, glaube ich, nicht mehr unbedingt Herr werden. Vor allen Dingen hat man nicht mehr für den Fall, dass was schiefgegangen ist, eine Papierkopie in irgendwelchen Aktenordnern. Das ist jetzt größtenteils vorbei. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch Papier kriegt. Ich kriege manchmal, wenn ich irgendwo Akteneinsicht nehme, neulich wieder im Strafverfahren oder so, dann kriege ich einen Fax. Ja, gut, aber ansonsten, wenn ich dann die Akteneinsicht bekomme, kriege ich auch einen Link und dann per E-Mail und Fax ein Passwörter und dann lade ich alles runter. Und dann habe ich halt eben auch eine ganze Strafakte nur noch digital vorliegen. Die muss ich natürlich auch wieder absichern. Das ist das. Also ich würde sagen, wir werden immer das Problem haben, dass sich eventuell einer versucht, sie zu attackieren. Bei Schalast, habe ich jetzt wieder gehört, haben wir jeden Tag ungefähr 8.000 Angriffe auf unsere Systeme, wo keiner durchkommt. Wir sind ja auch bei Lexolution, aber es kann natürlich trotzdem mal was passieren. Und da ist halt die Frage, wie stark ist man dagegen gesichert, dass man, wenn da was passiert, dass nicht so viel passiert und dass man wieder reaktivierbar ist. Was kann ich Ihnen sonst noch sagen? Für mich war ist immer so, das Arbeiten mit einer digitalen Akte, das ich jetzt wirklich schon in sehr guter Form seit 10 Jahren gewöhnt bin, hat einfach den Vorteil, dass ich zum Beispiel auch suchen kann in Unterlagen viel besser als in der Papierakte oder bei Era Micro war es auch lange nicht möglich und ich also in länger lebenden Organisationen auch eine andere Form der Übergabe machen kann. Also zum Beispiel ein Beispiel, als ich bei DLA gearbeitet habe, hatte ich so zwischen 2016 und 2018 immer damit zu tun, dass alte Sachverhalte nochmal hochkochten, irgendwas musste geregelt werden und dann musste man gucken, was haben die eigentlich 2006, 2007 gemacht. Und wenn man sich das jetzt bei den Aktenordnern vorgestellt hätte, die lagen bei uns auch noch teilweise, das waren dann irgendwie 600 Aktenordner. Und wie soll denn jemand, der damals nicht dabei war, das dann verstehen? Wenn ich mir aber aus einem brauchbaren System die E-Mails noch in den Dokumenten suchen kann, weil die schon seit 10 Jahren mit Texterkennung behandelt worden sind, dann kann ich mir zumindest einen brauchbaren Überblick verschaffen, mir sagen, aha, damals war die Beurkundung, damals waren diese Sachen, was ist denn da gewesen? Und vielleicht kann ich noch jemanden finden, der sogar noch in der Kanzlei ist oder gewechselt hat und mir noch was erzählen kann. Das geht mir jetzt auch noch so, dass mich meine Kollegen von DLA manchmal fragen, was waren da damals? Dann sage ich, na, habt ihr das nicht gefunden? Aber im Zweifel finden sie es doch und dann muss ich vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Weiß ich nicht, Herr Wegerich, hatten Sie noch andere Themen, die ich vielleicht gerne ansprechen sollte oder habe ich meine Zeit schon überschritten? Also,
nee, das ist alles gut. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ihren Werbeblock für STP haben Sie schon eingebaut. Also
absolut, hätten Sie noch. Also ich finde Lexolution gut, muss ich sagen. Also man kann immer mal wieder sagen, oh, könnte es nicht hier und da mit ein paar weniger Klicks gehen. Aber die Idee, dass Sachen eben in der Cloud sind, ist einfach sinnvoll. Also dazu muss ich aber auch sagen, dass ich es auch schon seit 10 Jahren gewöhnt bin, nicht mehr mit einem Desktop-Computer zu arbeiten, sondern mit einem Laptop, den ich halt überall anschließe. Bei mir uns im Büro muss ich mich dann auch nicht mehr ins VPN einwählen. Das ist dann automatisch so. Das ist dann beim Internetzugang schon eingestellt. Zu Hause muss ich halt auch nicht kurz noch per VPN identifizieren. Dann geht das auch. Ich glaube, dass das unvermeidlich ist, weil einfach die Systeme, mit denen wir als Anwälte zu tun haben, insbesondere die Gerichte, aber auch die Behörden immer mehr nur noch digitale Dokumente produzieren werden und auch immer mehr von E-Mail weggehen. Weil E-Mail halt, also es gibt immer mehr Behörden zum Beispiel, denen kann man eigentlich nur noch eine E-Mail schreiben ohne Anhang. Anhänge werden entfernt, Links auch. Was ich immer so ein bisschen gruselig finde, weil eigentlich ist für mich eine E-Mail ist für mich ein Dokument, das darf man nicht einfach verändern, nur weil es veränderbar ist. Und das heißt, sie müssen dann zum Beispiel mit den kommunizieren und dann entstehen natürlich auch wieder nur digitale Dokumente. Die deutsche Rentenversicherung, mit der kann man zum Beispiel ganz gut per elektronischen Postfach kommunizieren, die macht das mittlerweile sehr gut. Ja, also ich glaube, es ist unvermeidlich, ab einer gewissen Größe eigentlich auch schon einmal, das wollte ich übrigens, Herr Reh, das wollte ich nochmal fragen, was ist eigentlich, ist Lexolution STP auch erhältlich für eine Einmann- oder Einfrau- oder Einpersonenkanzlei? Oder ist das so, also ab wann empfehlen Sie das eigentlich? Weil theoretisch müsste es ja auch mal so sein, dass wenn man anfängt, dann ist man dann gleich da und dann wächst man.
Es kommt drauf an. Das könnten wir nochmal bilateral besprechen. Es kommt ein bisschen darauf an, auch die Fachlichkeit und was Sie tun. Aber Thomas, bevor wir jetzt weitergehen, Herr Bregelmann hat ja eine ganz interessante Frage aufgeworfen. Vielleicht können wir die zwischendurch klären oder sollen wir das am Ende tun, wenn der Herr Reusch auch gesprochen hat?
Ich würde vermuten, dass der Philipp Reusch auf andere Sachen eingeht. Deshalb fände ich es gut, wenn wir jetzt, ich vermute, Herrn Naujoks ins Spiel bringen, oder?
Ja, also oder auch den Herrn Heinzmann. Der haben wir ja echt die geballte, auch technische. Wir hatten ja vorhin dieses Beispiel, dass bei Ihnen dann plötzlich nur noch der Cursor blinkte, weil alles weg war und Sie komplett kompromittiert waren. Und das war auch so ein bisschen die Frage vorhin. Sven, Manuel, korrigiert mich, aber das ist so ein klassisches On-Premise-Thema. Ne? Wenn wir jetzt in der Cloud jemanden haben, der einen falschen Link klickt, Wie könnte das auflösen? Wie ist das in der Cloud technisch gelöst? Wie sind die separiert? Also mein Beispiel wäre jetzt, ich bin der Anwalt, der irgendwie auf einem Desk arbeitet oder mit seinem Dokument arbeitet. Und wie kann sowas passieren? Ich glaube, dass man im Link auf eine E-Mail klickt, wie auch immer, und dann werden die Festplatten abgesperrt. Und dann ist es ja nicht mehr so, dass man eine Festplatte hat, die dann nicht mehr zugegriffen werden kann, oder Manuel?
Genau. Sven? Die Festplatten liegen im Endeffekt im Rechenzentrum. Das ist getrennt, je User, je Tenant. Deswegen so diese Verschlüsselungstrojaner, die man da jetzt aktuell alles sieht, das betrifft ja hauptsächlich Windows-Systeme, die dann eben dementsprechend auch die Server befallen. Da ist man in der Cloud jetzt auch eigentlich relativ sicher, wenn man jetzt so eine tatsächliche Software-as-a-Service-Lösung anschaut, weil das ist dann über den Browser. Der läuft dann meistens in einer sogenannten Sandbox, wie er darauf zugreift. Da ist es eben nicht so einfach, da kompromittierbaren Code unterzubringen.
Wie ist denn das eigentlich bei Lexolution? Sind Ihre Zentren dann also auch mit Stacheldraht und mit Gewehren und so mit Sicherheitsleuten gesichert? Ich meine, es gibt ja einige Serverbetreiber, die sind da ja sehr, sehr streng. Müssen wir jetzt nicht beantworten, aber natürlich wäre das eine. Für mich ist noch, zwei Themen sind für mich immer wichtig, finde ich, bei so etwas. Man will ja vielleicht auch mal wechseln. Eine Kanzlei zieht in andere Räume. Wenn man sich jetzt vorstellt, man muss die ganze, ich meine, Bibliotheken, wenige Kanzleien haben noch Bibliotheken. Die meisten haben eigentlich Back Online und Juris und sonst noch Sonderbibliotheken. Das heißt, heutzutage ist wegen des Digitalen auch ein Umzug leichter. Und natürlich, wenn man in der Cloud ist, muss man noch nicht mal einen Server umziehen lassen. Ein anderer Punkt ist für mich immer Login. Software hat immer das Schöne oder eine digitale Umgebung. Die Kunden sind relativ stark daran gefesselt und können gar nicht so leicht heraus. Und ich habe es mal erlebt, dass man von Aramicro wegmigriert ist zu STP, weil Aramicro es wirklich nicht gebracht hat, weil die ist halt nur für kleinere Kanzleien gedacht. Das hat funktioniert, aber es war gar nicht so einfach. Und das wäre vielleicht meine letzte Frage an Herrn Reh. Ich finde STP und Lexolution gut, aber es kann natürlich sein, dass eine Kanzlei sich verkleinert oder zwei Kanzleien heiraten und gehen zusammen. Und dann muss man sich entscheiden, mit welchem System macht man denn weiter. Sie müssten doch eigentlich in Ihrem System auch eigentlich immer die Migration aller Akten in ein anderes System so vorbereiten, dass das relativ schmerzlos, vielleicht dauert es einen Tag oder zwei oder eine Woche, aber doch vonstatten bringen können. Ich könnte mir vorstellen, das wären Bedenken einiger Anwälte, wenn man sich sonst einer Cloud-Lösung anvertraut, dass man dann bis zum Restende seines Lebens drin ist, weil man dann nicht wieder rauskommt.
Also wir haben Migrationsszenarien natürlich. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie dann die Datenstrukturen sind bei den Systemen. Mhm. Die muss man ja irgendwo vom Fachklassemodell auch zusammenbringen. Mhm. Grundsätzlich wollen wir jetzt das Ganze möglichst generisch und breit aufstellen, mhm. Damit man eben von allen Systemen überall seine Dokumente immer aufrufbar hat. Das ist die Idee, dass es nicht so hart verknüpft und verdrahtet ist mit einem System, sondern wir glauben, Manuel, du kannst mich gerne ergänzen, wir glauben, dass man die Dokumente überall zu jeder Zeit zur Verfügung haben muss. Das ist ganz wichtig, bei jedem Fachschritt, den man eigentlich hat.
Und darüber hinaus auch, also das Thema Schnittstellen ist ja eigentlich jetzt auch die Antwort auf Ihre Frage, Herr Bregelmann, dass die Dokumente in den STP-Produkten genutzt und angezeigt werden, ist ja eigentlich, liegt ja auf der Hand, ist ja klar. Aber trotzdem haben die modernen Systeme auch Schnittstellen, sodass andere Systeme davon auch profitieren können und sich eben auch an die Software, in der das Dokument vielleicht primär dann liegt, andocken kann und Dokumente abrufen oder reinschreiben kann. Also jetzt einfach mal das Beispiel Dokumente anzeigen. Das Thema Schnittstellen wird jetzt auch erst recht mit der Cloud als primäres technologisches Medium für Innovation immer wichtiger. Und das hat STP ja auch auf dem Schirm, dass wir da die Schnittstellen von vornherein auch als sehr wichtig bewerten und immer dafür sorgen, dass auch wenn jetzt jemand ein anderes Produkt hat, was auch von den Daten in STP profitieren möchte, ob es die jetzt nur rauslesen möchte, um sie woanders dann rein kopieren möchte, unabhängig, aber dass wir Integrationsmöglichkeiten bieten, sodass ja auch andere Systeme durch die Schnittstellen von STP profitieren.
Wenn man Jubel-Leser ist, so wie ich, man sieht ja immer, wie fröhlich die Anwälte hierhin und dorthin wechseln. Und ich meine, jetzt kann es mal sein, dass von irgendeiner anderen Kanzlei, sagen wir mal an, von Nöhr wechseln 4 Anwälte zu Schalast und nehmen ihre Akten mit. Die muss ich ja in einer brauchbaren Zeit dann also auch irgendwie integriert bekommen. Das ist sicherlich eine Challenge, aber das geht halt eben auch. Und weil es geht, ist dann also auch letztendlich eine digitale Cloud-Kanzlei auch machbar, weil man damit, also es kommt halt vor, also wird es gehen müssen.
Ja, oder zum Beispiel andere Legal-Tech-Anbieter, die vielleicht irgendwie einen Vertragsgenerator haben oder das Dokument am Ende ja dann auch irgendwo abgelegt werden muss. Ja, auch wenn jetzt STP vielleicht noch nicht den besten Vertragsgenerator hat, macht es ja Sinn, dass die Kanzlei für diesen speziellen Fall ein Legal-Tech-Tool nimmt, das sich aber trotzdem in das größere Ökosystem einpluggen muss oder mit dem harmonieren können. Und auch da haben wir jetzt wieder ein tolles Beispiel, dass eine Schnittstelle hier zwischen dem Legal Tech Tool und dem STP-Produkt sehr wichtig ist.
Das bringt uns, glaube ich, zu dem Punkt, Ihnen, Herr Bregelmann, zu danken für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und für die Zwischenfragen, die Herrn Naujoks, Herrn Heinzmann nochmal auf die Bühne gebracht haben. Einen Vortrag haben wir noch, bevor wir in die Diskussion gehen. Und deshalb bitte ich jetzt Philipp Reusch auf die Bühne. Philipp, komm.
Vielen Dank, Thomas. Ich habe gespannt zugehört. Der Tom und ich haben ja die Gnade, in Berlin alle Nasenlang miteinander auch reden zu können. Deswegen kenne ich diese Art des Austauschs und würde da gerne meine 2 Cent dazugeben, aber von einer völlig anderen Perspektive. Jetzt ist ja so das Schlagwort quasi Anwälte in der Cloud sicher und effizient. Und ich glaube, wenn ich dazu so unsere Überlegungen beitragen darf, dann würde ich die gerne so ein bisschen vom Business Case her denken. Wir haben irgendwann vor 1,5, 2 Jahren uns mal so die Überlegungen gestellt, wie sieht denn eigentlich unsere Digitalstrategie 2025 aus? Mag ein bisschen an der Lage in Berlin sein, aber wir haben so eine Tendenz, in 5-Jahresplänen zu denken. Das führt bisher zu besseren Ergebnissen als in der Vergangenheit bei anderen Nutzern dieser strategischen Form. Aber wir versuchen eben so ein bisschen etwas größere Horizonte da zu denken. Und ich glaube, was wir in unserem besonderen Setup, der Thomas hat das ja gesagt, wir sind recht klein, aber unsere Kunden sind eben sehr groß im Regelfall, erstmal konstatieren müssen, ist A, wir werden für unsere Kunden keinen relevanten, niemals die relevante Plattform sein, auf der die ihre Legal-Leistungen einkaufen wollen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, unsere Kunden haben im Regelfall eigene Vorstellungen davon, wie sie das machen wollen. Und für deren eigene Vorstellung gibt es auch schon eine ganze Menge Anbieter, sowohl US-amerikanische als auch europäische, die unsere Kunden dabei unterstützen, die beteiligten Anwälte nach den Vorstellungen der Kunden zu administrieren. Es macht also jetzt nicht viel Sinn, zu glauben, dass wir eine Plattform bauen, auf der wir alle Kunden wegen der Einzigartigkeit und der Inhalte der Plattform versammeln und über die wir dann diese Kundenbeziehung administrieren. Ja, das werden Sie mit eben den Kunden, für die wir arbeiten, sinnvoll nicht glauben können. Was ist also sozusagen die Zielsetzung von der Digitalstrategie 2025, verknüpft mit der Frage, gehen wir in die Cloud? Und wenn ja, was ist die Cloud? Und welche Constraints haben wir dabei? Die Zielsetzung ist aus unserer Sicht im ersten Step, wir brauchen in jedem Fall eine Logik, die es uns erlaubt, sehr effektiv und effizient die Mandate zu bearbeiten. Wenn das einhergeht mit einer kompletten Digitalisierung des Prozesses, der bei uns ohnehin schon seit 7 Jahren komplett papierlos ist, tatsächlich papierlos, und mit einer Umgestaltung des Prozesses und einer Digitalisierung des Prozesses in eine, wie auch immer, geartete Cloud, dann ist das was wir gerne mitmachen, von dem wir aber null glauben, dass das was ist, für das unsere Kunden uns loben, geschweige denn zahlen wollen. Also das ist maximal etwas, mit dem wir unseren Business Process Stream einfach sehr viel besser im Griff haben, der dadurch kostengünstiger ablaufen kann und den wir möglicherweise auch, und das ist unser Ansatz im Management-Team, ein bisschen sauberer managen können. Weil was wir alle, glaube ich, immer ein bisschen übersehen in der Anwaltschaft, die ja so klassisch geprägt ist, vielfach sind ja so Management-Partner-Aufgaben, so klassische Geschäftsführungsaufgaben und klassische Geschäftsführungsaufgaben in allen anderen Branchen, die so ein bisschen mit höheren Zahlen und Personenanzahlen arbeiten, ist, ich brauche einen Zugriff möglichst real-time auf die relevanten KPIs, die ich produziere. Das hilft mir ungemein, wenn ich das eben in meiner Kanzlei Digitalisierung mitdenke, dass ich diese Digitalisierung zunächst im ersten Step für mich mache. Die Cloud-Entscheidung, die man da daraufhin trifft, und da würde ich gerne auch zwei Sachen zu sagen, ist aus meiner Sicht derzeit hart aus der Logik anwaltliche Berufsträger Geheimniswahrungsfragezeichen geprägt und aus der DSGVO Schrems II Drittlandsübermittlung Brille. Das ist aus meiner Sicht thematisch zu kurz gedacht. Beide diese Themen sind solche, die relativ zügig mit einem entsprechenden Eingriff des Regulators erledigt sind. Also sobald Sie Angemessenheitsbeschluss zwischen USA und der EU haben, ist die Thematik Schrems II vom Tisch. Dann hat das eine Zeit lang ein paar Datenschutzrechtler beschäftigt und war ganz schick, aber der Business Case ist weg. Und dasselbe Thema hat man, glaube ich, auch mit den entsprechenden anwaltlichen Berufspflichten. Wir haben jetzt einen Bundesjustizminister, der war mal 8 Jahre in der Großkanzlei. Entschuldigung, der ist in der Lage, solche Sachen auch zu verstehen. Man wird also irgendwann regulatorisch in den nächsten 4 bis 6 Jahren meiner Wahrnehmung nach einen Eingriff sehen und dann werden viele Sachen besser klappen als bisher. Und wenn ich das dann nehme und diesen Aspekt DSGVO und Strafrecht beiseite schiebe und dann über die Cloud nachdenke, dann ist auch klar, ich werde um die großen amerikanischen Plattformen nicht so richtig gut drumherum kommen. Also unsere Kunden machen genau dasselbe. Jira, Confluence, Teams, Trello, Asana, das sind unsere Kunden, die uns das sagen, bitte arbeitet da mit uns zusammen. Das heißt, wir werden eine Möglichkeit finden müssen, da entsprechend zu kollaborieren. Und darauf sind unsere internen Digitalisierungsstrategien erstmal ausgerichtet und weniger auf die Frage, wie kriegen wir unsere Prozesse einfach nur von analog, die sowieso nicht mehr so viel gibt, in digital und dann in irgendeiner Cloud. Das ist eine sehr nachgelagerte Frage. Wichtiger ist, wie sehr ist die Cloud-Lösung, die wir präsentieren, in der Lage, sehr amorph auf die Gegebenheiten unserer Kunden zu reagieren. Das ist eine der Dimensionen, die ich gerne in dem Kontext so ein bisschen Ihnen nahelegen wollte. Darüber hinaus, und das ist aus meiner Sicht der für uns viel entscheidendere Aspekt, glauben wir, dass wir mittelfristig tatsächlich viele unserer Leistungen über Legal Tech thesaurieren werden müssen. Wir wollen das ganz aktiv tun, also wir wollen nicht irgendwann von dem General Terms and Conditions Generator, dem Sideletter Generator und dem Datenschutzerklärungsgenerator rechts überholt werden, den irgendein Berliner Startup in den Ring schmeißt, sondern wir wollen möglichst selbst das als Leistungsspektrum unseren Kunden gegenüber anbieten. Das vor folgendem Hintergrund. Zum einen glauben wir, dass der Anwaltsdienstleistungsmarkt sich dahingehend verschieben wird. Also sie werden einfach bei dem Insourcing an Legal Power personalmäßig, was die großen Unternehmen derzeit machen, werden wir mittelfristig solche Brot- und Butterarbeiten einfach nicht mehr machen, wenn wir sie überhaupt heute schon noch machen. Das heißt, der Kunde wird zu Recht den Anspruch stellen, dass das entweder bei ihm intern gemacht wird oder im besten Fall von den betreuenden Anwälten gerade mit. Aber in diesem gerade mit haben sie eben keinen Business Case mehr. Das zahlt ihnen keiner mehr und da können sie auch nicht mehr ernsthaft Associates draufsetzen. Also brauche ich dafür eine Lösung. Möglichst eine, die in mein Gesamtberatungskonstrukt passt. Unser Ansatz ist also zu sagen, wir suchen diese Sachen ganz bewusst und entwickeln die. Ich wollte dazu tatsächlich auch was zeigen, wenn Sie das mögen, aber habe noch nie in meinem kleinen Leben eine Prezi über Zoom freigeschaltet. Wenn Sie jetzt also nicken und was sehen.
Läuft, sehr gut.
Top. Also ich würde Ihnen mal, ne, das sind alles Überlegungen, die wir schon mal gemacht haben. Das ist übrigens unser altes Berliner Büro. Bitte kein so. Also das ist im Moment so ein bisschen die Lösung und Sie sehen der Side-Letter-Generator und der GTC-Generator, das ist alles schon da, gibt es schon, das sind so unsere ersten Einstiege, wo wir mal versucht haben, eben Legal-Tech-Lösungen selbst zu evaluieren. Und man sieht so ein bisschen, wir machen noch eine ganze Menge mehr Sachen, ja, bei denen wir versuchen, die Themen, mit denen wir arbeiten, für unsere Kunden Legal-Tech-wise aufzuarbeiten. Der für uns entscheidende Aspekt, und das ist der erste, den ich da bezüglich Cloud gerne mitgeben würde, ist im Gegensatz zu den meiner Wahrnehmung nach am Markt vorherrschenden Modellen, wollen wir unsere Legal Tech Lösung explizit in den Business Case der Kanzlei integrieren. Das heißt, die Idee ist nicht, einen Haufen Geld oder kleinen Haufen Geld in die Hand zu nehmen, einen Haufen willfähriger Entrepreneure aus dem IT-Umfeld zusammenzutrommeln, die in einer eigens gegründeten Startup-Umgebung dann möglichst ein eigenlebendes und selbst skalierendes Legal-Tech-Business-Modell aufbauen, was mit dem Business-Case unserer Kanzlei nichts zu tun hat. Die Idee ist, das so zu bauen, dass das mit dem Business-Case unserer Kanzlei absolut zu tun hat. Das hat ein paar unangenehme Nebenfolgen auf der anderen Seite, weil ich kann es halt eben nicht einfach frei skalieren lassen, weil wenn ich dann irgendwie 1500 Nutzer auf dem System habe und kein einziger Mandant daraus fällt, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich muss also ein bisschen anders denken. Aber das ist zunächst mal die Idee. Und das führt jetzt automatisch natürlich zu Recht in die Frage, die wir jetzt hier in diesem Digitalk haben, nämlich, ja, wo biete ich das denn an? Ne? Also auf welche Cloud lege ich das denn? Und das führt direkt weiter zu der Frage, definiere Cloud. Ja, also was heißt das denn jetzt eigentlich genau? Und welche Anforderungen glaube ich denn da haben zu müssen? Das ist auch der Grund, warum wir in diesem Gaia-X-Forschungsprojekt beteiligt sind, weil wir da eben für unsere eigenen Aktivitäten versuchen, auch ein paar Erkenntnisse rauszuziehen. Aber so all over ist tatsächlich aus unserer Sicht die Frage von DSGVO oder StGB aus anwaltlicher Sicht sekundär. Für uns ist tatsächlich die Performance und Verfügbarkeit dieser Cloud-Lösung absolut entscheidend, weil es einen völligen Unterschied macht, ob Sie Ihre digitale Akte mal 3 Wochen nicht dem Kunden zur Verfügung stellen und dann schreiben Sie dem halt eine E-Mail von Ihrer Privatadresse aus. Also das ist, Tom hat es eben geschildert, das ist natürlich zum Gotterbarmen traurig in der Zeit für die beschäftigten Anwältinnen und Anwälte, aber der Kunde bekommt ja trotzdem sein Ergebnis unter Hängen und Würgen, Murren und Knurren. Ja, das ist ja irgendwie da. Und für die Kanzlei ist es ein Desaster, weil sie nicht ordentlich abrechnen kann in der Zeit, da gehen Tausende von Stunden verloren, was auch immer. Aber sie kriegen ihren Business Case aufrechterhalten. Wenn wir anfangen, unsere Leistungen über die Cloud teilweise anzubieten, nämlich in Form von den Legal Tech Lösungen oder viel mehr, deswegen TBD am Ende der Liste, dann ist das nicht mehr alleine eine nette Verwaltung dessen, was da passiert, sondern dann ist das der Grund, warum uns die Kunden zahlen. Und wenn das off ist, werden wir das nicht analog ersetzen können. Und wenn von dort Daten verschwinden, dann ist es nicht das Datum der Firmierung des Unternehmens und des Ansprechpartners in der Buchhaltung, weswegen ich einen DSGVO-Verstoß habe, sondern dann ist das möglicherweise der zutiefst geheime Vertrag zwischen Automobilhersteller und Lieferant, der in unserem Contract Manager liegt. Und dann habe ich tatsächlich ernsthaft ein Problem. Ja, und dann wird mein Problem nicht zwingend mein StGB-Problem sein, sondern mein Problem wird sein, dass mein Kunde mir sagt, ich habe da jetzt gerade gegen meine entsprechenden vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber dem Daimler, BMW, Geely, Tesla, irgendwem verstoßen und deswegen möchte der 25 Millionen Euro von mir haben und die hätte ich jetzt gern von dir. Das ist, da ist mir die StGB-Thematik genauso sekundär wie die DSGVO-Thematik, wenn ich das so zart sagen darf. Also das heißt, wir suchen sowas und wenn wir dann über J4-Log reden, also die Thematik, die Tom schon angesprochen hat, also die Frage, dass es über den Java, über Java-Datenbanken eine tatsächliche Vulnerabilität in jedem System gibt, was Java nutzt, macht das für uns natürlich zutiefst schwierig, dass einzuschätzen und das System, wo wir das machen, das werden wir up and running halten müssen und das muss absolut safe sein und da interessiert uns weniger DSGVO als tatsächlich IT-Security en Detail. Deswegen verschieben sich da bei uns möglicherweise die Prioritäten, was aber eben tatsächlich nur eine Ergänzung der Gesprächsrunde aus unserer Perspektive sein sollte. Wie bei jeder Planung ersetzt die ja auch nur den Zufall durch den Irrtum. Ich kann Ihnen also auch nicht sagen, was 2025 wirklich der regulatorische Rahmen sein wird und ob der eventuell für Anwälte noch strenger wird oder worauf wir hoffen, dass die heute diskutierten Probleme in 3, 4, 5 Jahren nicht mehr da sind. Thomas, war das ungefähr so das, was du dir vorgestellt hast? Oder?
Philipp, das war super. Enttäuscht hast du mich nur am Ende. Bis zu deinem Schlusssatz hatte ich gedacht, 5-Jahrespläne können funktionieren, wenn man sie in den Business Case integriert. Das geht jetzt nicht, hast du gesagt. Ja. Aber das kann eine Grundlage von Diskussion sein. Das war die erste spannende Aussage, die wir von dir gehört haben. Von Tom Bregelmann haben wir gehört, Cloud-Lösungen sind auf Dauer sowieso unvermeidbar. Und Florian Reh hat eingangs gesagt, irgendwann wird sowieso alles elektrisch. Meine Damen und Herren, wir haben noch gute 10 Minuten. Jetzt haben Sie von unseren 3 Referenten gehört, wie Sie das alles einschätzen zum Thema Cloud. Jetzt bitte ich Sie um Teilen von Gedanken, Ideen mit uns, wenn Sie möchten. Wenn Sie nicht möchten, frage ich Sebastian Schüssler von Rödel und Partner, der sich dort mit dem Thema beschäftigt, ob er uns ein bisschen erzählen möchte dazu, wie Rödel mit dem Thema umgeht. Sebastian, magst du?
Hallo Thomas, ich grüße dich. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal die Frage aller Fragen, können Sie mich gut verstehen und sehen?
Wunderbar.
Klasse. Wie gesagt, ich würde gerne, danke auch für die Gelegenheit hier, kurz was zu unseren Aktivitäten rund um Cloud zu sprechen. Ich glaube, wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, was die Kollegen Reh, Bredemann und Reusch gesagt haben, dann merken wir eigentlich ganz deutlich, dass wir hier, das ist ja auch angeklungen, dass wir im Prinzip wirklich über den Kern über digitale Transformation reden und Cloud hier ein Teil davon ist. Also wenn ich überlege, denke Herr Reh hat viel über den Aspekt Chancen und Enabling gesagt, Herr Bredemann einige War Stories aus dem Bereich Risiken und was ich klasse fand, eben bei dem Vortrag von Herrn Reusch, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir jetzt dann nochmal sozusagen als drittes die Mandantenperspektive einnehmen, dann kommt eigentlich alles zusammen. Und das wären eigentlich die 3 Punkte, zu denen ich was sagen wollen würde. Zum ersten Risiken, dann zu Chancen und drittens digitale Transformation. Ich glaube, zu den Risiken haben wir genug gehört heute. Ich denke, dieser alte Spruch, there is no cloud, just someone else's computer, der trifft es perfekt. Was die Chancen anbetrifft, da würde ich gerne noch einen Satz mehr dazu sagen. Und zwar, wenn Sie sehen, es gibt ja verschiedene Beratungshäuser im IT-Bereich, aber es gibt sozusagen einen relativ gängigen Ansatz, dass man 7 Megatrends unterscheidet. Da kann man sich jetzt im Detail streiten, aber es sind viele Dinge dabei, wo Sie sicherlich auch sagen, das prägt absolut unsere Zeit. Da sind Dinge dabei wie Mobile, IoT, Always On, KI, ML, Blockchain, Big Data, Social und natürlich auch Cloud. Es ist dabei Cloud sicherlich nicht eins unter vielen, sondern für viele dieser Megatrends der zentrale Enabler und sozusagen die Befähigungsmaschine, auf der ich die anderen Innovationen laufen lassen kann. auf was ich besonders nochmal einen Punkt setzen würde, weil das auch für unser Unternehmen sehr wichtig ist in unserer Digitalisierungsstrategie, ist eben, dass Cloud nicht nur heißt, Altes besser zu machen, sondern vor allem auch eben befähigt, neue Themen anzugehen. Und damit käme ich zum dritten Punkt, digitale Transformation. Da sehen wir, gerade wenn wir jetzt die entsprechenden Themen ansehen, rund um Security-Risiken, aber auch die Chancen, dass wir sehen, wir müssen Cloud, und das tun wir auch in der Rüttel und Partner ganz engagiert, mit in die als zentralen Strategiepunkt aufnehmen, aber auch, ganz wichtig, denke nach innen transportieren über verschiedene Befähigungsformate, welche Chancen, aber auch welche Risiken damit verbunden sind. Und ich denke vor allem dieses Thema, die Kanzlei, wie sie steht und liegt, besser und vernünftiger zu machen, aber eben auch im Konzert mit den Mandanten auf diese Themen zu setzen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt bei Cloud. Gibt es dazu noch Fragen?
Wenn einer hat, hätte ich eine Anmerkung. Für uns Anwälte ist ja, ja immer noch wichtig, was sagen die Anwaltskammern dazu und die BRAG. Die sind ja, wie wir alle wissen, total modern und auch super digital vom Verständnis her. Es ist so, Herr Markus Hartung kritisiert das immer, die Anwaltskanzleien halten sich so ein bisschen bedeckt, was das angeht, ob eine Outsourcing- oder Cloud-Lösung eigentlich berufsrechtlich okay ist. Da haben wir auch ja gewisse berufsrechtliche Vorschriften, was ein Provider machen muss. Und wir können natürlich das Gesetz anwenden, ohne dass die Anwaltskammern dazu sagen, ob das geht oder nicht. Aber die halten sich da leider ein bisschen zurück, möchten sich also auch nicht irgendwie äußern, weil sie das auch nicht so gut verstehen, beziehungsweise weil die Vertreter da häufig eben auch biografisch einfach älter sind und einfach nicht eine Cloud-Kanzlei haben. Das sind häufig ja auch Einzelkämpfer. Das ist auch in Ordnung. Das wird sich aber ändern. Auch in der Anwaltsvertretung, in der Selbstverwaltung werden irgendwann immer mehr Anwältinnen und Anwälte sitzen, deren Kanzlei auch recht digital läuft, beziehungsweise nur digital in der Cloud. Das heißt, auch berufsrechtlich wird es immer mehr Verständnis. Also jetzt nicht immer, die werden wohl nie in ein Plazet erteilen, so eine Art von Plakette, sozusagen Anwaltskammer München geprüft. Das ist eine okaye Cloud-Lösung, das wohl nicht. Nur es wird auch da immer mehr technisches Verständnis sein, sodass, wenn jemand befürchtet, oh, wir können diese Cloud-Lösung nicht nutzen, weil da eventuell doch Daten in den USA liegen oder sonst irgendwo, wird, glaube ich, ein pragmatisches Verständnis auch in den berufsrechtlichen Organisationen liegen. Und das ist natürlich relevant, denn die können uns ja sanktionieren. Theoretisch kann ja so eine Anwaltskammer sagen, das dürft ihr so nicht tun. Ihr dürft nicht so outsourcen, ihr dürft das nicht machen. Wenn da aber mehr Verständnis ist, glaube ich, dass man da keine Probleme hat, beziehungsweise dann eben, wenn es irgendein Issue gibt, irgendwann heißt es, okay, nichts darf mehr in den USA liegen, man darf Office 365 nicht mehr benutzen, weil das FBI, bei Microsoft immer anklopfen kann und dann sind die Mandats an E-Mails nicht gesichert. Wäre ja denkbar, dass man irgendwann mal zu dem Schluss kommt, sollte auch eine Anwaltskammer dann pragmatisch in der Lage sein zu sagen, okay, dann müsst ihr es halt ändern in einem Zeitraum. Ich wollte nur sagen, dass in the long run, da es ja eine Selbstverwaltung ist, wird die Anwaltskammer irgendwann genauso schlau sein wie alle anderen.
Ich glaube auch, dass sich bei Digitalisierungsthemen in der Anwaltschaft viel ändern wird. Und es ist ja gut zu wissen, dass es demnächst den Anwalt der Anwaltskanzleien gibt, nämlich den Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Aber das ist ein Thema nicht für diesen Digitalk, berichte ich mal an anderer Stelle. Wir haben noch ein paar Minuten, meine Damen und Herren. Mhm. Gibt es Anmerkungen, Kommentare, Fragen an die Referenten? Bitte jederzeit. Gibt's außer Herrn Bregelmann, Philipp von dir, Florian von dir, noch Kommentare zu dem, was Sebastian Schüssler gesagt hat?
Fand ich nur gut.
Ich kann vielleicht noch kurz berichten, Herr Reusch, dass wir auch bei uns in der Softwarefirma diese zwei großen Säulen haben bei dem Thema Digitalisierung. Die Funktionalität, also was von der Produktseite kommt, mit einem Business Case daneben und eine ganz, ganz große technische Schiene, das eben richtig aufzusetzen. Was Sicherheit angeht, was Infrastruktur angeht. Und da kommen wir natürlich genau an den gleichen Themen vorbei, die Sie jetzt auch haben. Nur mit einem großen Stab an richtig guten Leuten, sag ich mal, die sich da reinhängen. Also bei Ihnen ist wahrscheinlich die Seite der Fachlichkeit größer. Und bei uns habe ich immer einen großen Gegenpol von den Leuten, die sich einfach technisch in erster Linie gut auskennen. Und bei der Cloud-Sache, also bei On-Premise ist das manchmal ein bisschen hinderlich, weil wenn man dann von RVG kommt oder so oder von Compliance-Themen, aber bei der Cloud-Seite ist es tatsächlich, wie Sie auch schon sagen, ein rieses Thema, weil das eben auch in die Compliance reinspielt. Und vielleicht noch zum Abschluss die Erfahrung, die ich hatte, vor 2-3 Jahren in die Kanzleien zu gehen, zu den Compliance-Partnern und Officern. Was sich in diesen 2-3 Jahren schon im Kopf, im Mindset geändert hat bei den verschiedenen Kanzleien, das ist schon enorm. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann sind wir alle irgendwo bei dem Mindset von Herrn Reusch, der sagt, wir müssen eben 5 Jahre vorausdenken und wir haben die Annahme, dass wir da auch hinkommen von den gesetzlichen Normierungen. Und die Verschwiegenheitsverpflichtung ist, glaube ich, teilweise echt ein Vorwand, wenn man sich das überlegt, was jetzt technisch möglich ist. Und die Funktionalitäten kommen einfach für alle Kanzleien.
Philipp, bitte.
Ja, ich würde gerne Ergänzung machen. Also erstmal so zwei, drei gute Leute in dem Bereich haben wir auch, aber tatsächlich sind wir natürlich keine IT-Firma. Ich würde gerne eine Ergänzung machen zu diesem 5-Jahres-Horizont, den wir ja, sagen wir jetzt relativ beliebig gewählt haben, weil das der ist, von dem wir glauben, den können wir noch ansatzweise überschauen. Ich möchte gerne eine Ergänzung machen, wie wir vorgegangen sind. Wir haben sehr, sehr viele unserer Kunden befragt, wie die sich das vorstellen. Und das ist ja der Moment, wo man sich so marketing-wise auf die Schulter klopfen lassen kann, weil man denkt, hey, du hast know your customer, du hast verstanden, was der will. Und dann haben wir uns angeguckt, wen wir da gefragt haben und haben sehr, sehr klar inhaltlich festgestellt, dass wir den Leuten nicht glauben. Das ist eine möglicherweise für den Digitalk ein bisschen zu brettharte Ausführung, um sie einfach so stehen zu lassen. Deswegen würde ich die gerne ergänzen. Wir haben uns angeguckt, wen fragen wir denn da eigentlich gerade? Ne? Und wir fragen halt die GCs und die Legal Ops. Wir glauben aber, dass die GCs und die Legal Ops in 5 bis 10 Jahren nicht diejenigen sind, die Pace darauf geben, wie die Sachen sein müssen, mit denen unsere Kunden gerne arbeiten wollen, sondern das sind die Leute, die im Grunde eigentlich genauso das sind, wie ich das bin oder eventuell auch nochmal 10 Jahre jünger, die also eigentlich aus einer etwas anderen Sozialisation kommen, was Arbeiten mit digitalem IT und sowas angeht. Wenn ich brauche nur quasi die Generation unserer jüngsten Mitarbeiter zu sehen und muss feststellen, die haben ganz andere Ideen dazu, wie sowas integriert werden muss. Und ich würde das gerne an so einem, oder wir haben das an so einem sehr stumpfen Beispiel mal festgemacht. Das ist diese alte Diskussion um, wir möchten keine Insellösung. Also Sie können ja mit der besten Lösung aller Zeiten für ein konkretes Problem in einen Laden marschieren, der diese Lösung jetzt nicht hat und dringend braucht. Und Sie werden jemanden finden, der Ihnen sagt, dass Sie eigentlich als Unternehmen weg wollen von der Insellösung. Das muss viel mehr integriert sein. Also das muss irgendwie die SAP-Schnittstelle und die SharePoint und I don't know, was alles. Und möglichst noch 46 Sonderlocken, was das Ding noch kann. Also noch ein Dashboard und ein Reporter und lalala. Das kommt so aus so einer Logik heraus. Man möchte möglichst das eine Tool, von dem Sie quasi von der Dashboard-Management-Ebene runter kaskadieren können bis auf so eine 7-Prozessebene und Sie sehen alles. Wenn ich das so zart für mich beantworten darf, der ich 74er Weltmeisterjahrgang bin, das ist unsere Sozialisation von damals. Wenn ich heute unsere Kolleginnen und Kollegen, die absoluten 21st Century Digital Boys and Girls, von denen eine bekannte Band immer gesungen hat, anschaue, die haben überhaupt gar kein Interesse an so einer integrierten Lösung. Die haben 417 parallele Apps laufen und damit managen die ihr Leben. Und da hat noch niemand die Frage gestellt, hey LinkedIn, ich kann euch nicht gebrauchen. Ihr müsst irgendwie das Tinder, das Bumble, das Xing und meinen Trivago-Account integrieren, weil sonst bin ich damit nicht fein. Das heißt, das ist nur ein Beispiel, um zu illustrieren, wie sind wir an die Sache rangegangen. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, kann sein, dass wir damit falsch liegen, aber wir glauben unseren Kundenwünschen für die Mittel- bis Langfrist nicht. Thomas, war das zu brettig für den Digitalk?
Nee, das war ehrlich gesagt ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Wenn du jetzt Ärger kriegst mit deiner Frau, weil du im Urlaub überzogen hast, dann musst du das klären, das passt dann schon. Ja. Ich fand, das war eine runde Sache, meine Damen und Herren. Wir sind in der Stunde geblieben. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke nochmal an alle unsere Referenten. Ich fand das wirklich klasse. Im nächsten Jahr geht es weiter mit den Digitalks und das Schöne ist, wir haben eine Option, wenn dieser Winter mal vorbei ist, dass wir uns dann, naja, wieder statt Digi auch persönlich sehen bei diesen Talks. Das würde ich uns jedenfalls allen wünschen. Die Schlussworte, Sina, solltest du sprechen, oder?
Ja, vielen Dank dir, Thomas. Erst nochmal vielen, vielen Dank, Herr Reusch, Herr Fregelmann und natürlich auch den lieben Kollegen, dem Flo, den Sven und dem Manuel und besonders dir, Thomas, nochmals vielen Dank für die Moderation. Ich bedanke mich auch herzlichst für die rege Teilnahme. Und kann ja schon jetzt sagen, 2020 werden wir natürlich die DigiTalk-Reihe fortführen und halten Sie sehr, sehr gerne auf dem Laufenden. Laden Sie wieder herzlich dazu ein und wir freuen uns schon jetzt auf die kommenden Veranstaltungen. Und noch als allerletztes, es gibt ein paar Teilnehmer, die haben sich noch für unsere Infoveranstaltung noch angemeldet. Ich habe den Link gerade noch mal in unseren Chat hier reingestellt, dass falls da noch mal irgendwas sein sollte, wer auch noch spontan dazu die Lust und Laune hat, sich unsere STP-Lösung, unsere Cloud-Lösung anzuschauen, ist herzlich willkommen. Genau, die startet die Veranstaltung übrigens erst um 16:45. Also es sind noch 15 Minuten, man kann noch kurz um die Ecke gehen. Genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank, schönen Abend.
Dankeschön, tschüss zusammen.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
Tschüss. Danke. Danke. Tschüss.